Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Katrin Schmude, ich bin Archivarin im Stadtarchiv Koblenz und begrüße euch gemeinsam mit meiner Kollegin zur aktuellen Episode unseres Podcasts Hinterher weiß man immer mehr.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Katharina Thielen und ich freue mich, euch mit unserem Podcast Einblicke in die Stadtgeschichte und in unseren Archivalltag zu geben.
In diesem Jahr ist das Ende des Zweiten Weltkrieges 80 Jahre her. Am 17. März 1945 begann der amerikanische Einmarsch in die Stadt Koblenz und Umgebung. Begleitet von Straßen- und Häuserkämpfen waren am 27. März 1945 schließlich auch die rechtsrheinischen Gebiete in amerikanischer Hand. Obwohl die Amerikaner oft als zugewandt und gerecht erinnert werden, wird die Gefühlslage der Menschen, die noch hier waren, in gewisser Weise widersprüchlich gewesen sein. Niedergeschlagenheit, eine enorme Kraft und Hoffnungslosigkeit sowie große Ängste und Sorgen haben sich wahrscheinlich mit einer gewissen Erleichterung und vorsichtiger Hoffnung abgewechselt. Man war zwar vom Terrorregime der Nationalsozialisten und den zerstörerischen Kriegshandlungen befreit, aber vieles war auch ungewiss, die Zukunft unbekannt. Und das war auch nicht anders, als am 10. Juli 1945 die Besatzungsherrschaft auf die Franzosen überging. Das stelle ich mir sehr schwierig vor und darum soll es heute gehen, um persönliche Wahrnehmungen und subjektive Eindrücke der Menschen vor Ort. In dieser Folge vermitteln wir also ausdrücklich keine historischen Fakten, sondern kultur- und mentalitätsgeschichtliche Aspekte der Koblenzer Stadtgeschichte.
Genau, und dabei hatte das Stadtarchiv bereits den 50. Jahrestag in den 90er Jahren zum Anlass genommen, um Ego-Dokumente aus Koblenz zu sammeln und mit Zeitzeugen über das Kriegsende 1945 zu sprechen. Allerdings habe ich gehört, dass das erst gar nicht so einfach war, uns aber dann schließlich doch viele Quellen aus verschiedenen Stadtteilen zugesandt und zum Teil auch dauerhaft überlassen wurden. Sie sind heute also Teil unserer Bestände und wurden 1995 in einem Heft der Koblenzer Beiträge auszugsweise veröffentlicht. In dieses Heft haben wir reingeschaut, besonders spannende Berichte mit Bildmaterial aus unseren Beständen ergänzt und für eine kleine virtuelle Ausstellung digitalisiert. Den Literaturhinweis zum Heft und den Link zur Ausstellung findet ihr in den Shownotes.
Ganz besonders spannend fanden wir das Tagebuch einer Frau aus Kesselheim. Die Verfasserin, Katharina Ahrens, geborene Eifler, schildert die Situation in Kesselheim und berichtet dabei nicht nur sehr detailliert von allgemeinen Entwicklungen und ihren Beobachtungen des Zeitgeschehens, sondern auch von ihrer ganz persönlichen Lage als Landwirtin, die ihre Felder ohne Mann und Sohn bestellen musste und bei Kriegsende lange auf ein Lebenszeichen von beiden zum Kriegsdienst eingezogenen Männern wartete.
Und dabei ist die weibliche Perspektive spannend, also die Rolle der Frauen in Kriegszeiten, aber auch die Situation vor Ort in Kesselheim. Denn wie andere Koblenzer Stadtteile auch, wurde Kesselheim erst 1969 eingemeindet. Der heutige Stadtteil gehörte damals also noch gar nicht zu Koblenz, war bäuerlich geprägt und galt auch als Kornspeicher der Stadt. Während Katharina Ahrens die letzten Kampfhandlungen und den Einmarsch der Amerikaner also mit eigenen Augen beobachten konnte, waren die meisten Koblenzerinnen und Koblenzer zu dieser Zeit in Thüringen. Das traf natürlich auch auf andere heutige Stadtteile zu, die noch nicht zur Stadt gehörten, etwa auf der rechten Rheinseite und an der Mosel. Und es ist deshalb auch nur eine von mehreren möglichen Perspektiven, aber es ist eben auch ein direkter Zugang, der uns eine konkrete Vorstellung von der damaligen Situation ermöglicht. Man muss dabei im Hinterkopf behalten, dass in der nur wenigen Kilometer entfernten Innenstadt gleichzeitig über 80% der Häuser zerstört und ungefähr nur noch 4000 Personen anwesend waren. Auch deshalb handelt es sich bei unserem Tagebuch und bei den anderen Berichten also um eher seltene Zeitzeugenberichte, die uns glücklicherweise vorliegen.
Und ein Glück war es auch, dass du, Katharina, ursprünglich aus Kesselheim kommst und dich auf die Suche nach dem Original des besagten Tagebuchs gemacht hast. Anhaltspunkte dazu hatten wir durch das Familienfoto, das uns in Kopie vorlag und das Katharina Ahrens gemeinsam mit ihrem Mann Peter, ihrer Tochter Irmgard und ihrem Sohn Erich zeigt. Dabei hast du zuerst mit deinen eigenen Großeltern gesprochen und konntest dann mit deren Hilfe die Tochter der Tagebuchschreiberin, Irmgard Leiberger, geborene Ahrens, besuchen und weitere interessante Informationen zum Kriegsende herausfinden.
Ja genau, und für meine Großeltern waren die Tagebuchaufzeichnungen natürlich auch interessant. Auch wenn sie nur kindliche Erinnerungen an das Kriegsende in Kesselheim haben, konnten sie doch viele Aussagen auch bestätigen. Frau Leiberger, die Tochter unserer Tagebuchschreiberin, erinnert sich noch genauer an die Beobachtungen und das Verhalten ihrer Mutter. Sie ist 5 Jahre älter als meine Großeltern, Jahrgang 1931 und war also 14, als der Krieg zu Ende ging.
Über diese Zeit schreibt ihre Mutter am 22. März 1945 in ihr Tagebuch:
Seit 14 Tagen nun sind wir ja ganz von allem abgeschnitten. Wir haben hier amerikanische Besatzung. Ja, meine Lieben, es ist soweit. Was ich hier schon lange befürchtet habe, ist eingetroffen. Die Amerikaner sind am Rhein und immer noch wird dieser wahnsinnige Kampf fortgesetzt. So sehr ich auf einen guten Frieden und den Sieg gehofft habe und so gut es für uns und unsere Kinder wäre zu siegen, wie soll das noch geschehen? Die Sache ist ja schon lange aussichtslos. Die Materialübermacht des Feindes ist zu groß. Hätte man die so oft in großen Tönen und dunklen Versprechungen prophezeite, durchgeschlagene neue Waffe gegen die große feindliche Luftflotte wirklich gehabt und zur Anwendung gebracht, unsere tapferen deutschen Soldaten hätten den Krieg nicht verloren. Aber wir sind ja alle schmählich belogen und betrogen worden. Ich habe es im Herbst schon zu einem alten Kämpfer, der bei uns im Quartier lag, gesagt, es ist der größte Schwindel der Jahrtausende, dem das arme deutsche Volk zum Opfer fiel. Aber es ist noch schlimmer gekommen, wie ich mir vorgestellt habe. Darunter verstehe ich hauptsächlich, dass der unselige Krieg noch weitergeht. Täglich müssen noch Tausende elend umkommen, um einigen, die gut im Bunker sitzen, das Leben um ein paar Monate zu verlängern. Wenn ich über Tage die vielen Bomber sehe, die ins Reich fliegen, so will sich mir das Herz im Leibe umdrehen. Was richten die nicht alles für Unheil an? Wie viele müssen wieder sterben, Hab und Gut verlieren und dann? Die Kette der armen, Gequälten wird immer länger.
Da werden auch die Wut, Frustration, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit deutlich. Und daran sieht man, wie wertvoll auch Tagebucheinträge als historische Quellen sind.
Ja, das stimmt. Und Frau Leiberger hat auch noch Erinnerungen daran. Und sie weiß auch noch, wie es genau 2 Wochen vorher beim Einmarsch der Amerikaner war. Bei meinem Besuch hat sie mir als erstes von dem Tag erzählt, als der erste Panzer in Kessleim einrollte und die amerikanischen Soldaten dann ausgerechnet auch bei ihnen im Haus Quartier bezogen.
Neffe von mir, die waren bei uns einquartiert, die Familie ist schon, er ist schon lang verstorben. Der kam reingelaufen abends und hat gesagt, ein Panzer in den Hof. Und das ist in der Kirchstraße, da unten, die Kirchstraße runter, auf der rechten Seite, ja auf jeden Fall. Wir waren am Abendessen, meine Oma war ja natürlich noch da, und hatten Bratkartoffel gehabt. Der Boden hat gewackelt, also richtig, das war ja eine mächtige Belastung, gell. Ja, und dann kam auch der Chef von der Truppe da rein und hat gesagt, wir müssen raus, wir dürften nicht da bleiben, unten in der Küche. Und wir müssen weg. Und da hat meine Mutter gesagt, wir könnten wohl noch fertig zu Abend essen. Ja gut, und da hat er auf einmal die Bratkartoffel gerochen. Gell? Na, letzten Endes ist meine Mutter hingegangen und hat denen auch noch Bratkartoffel gemacht. Und meine Oma hat gesagt, da war kein Wurst drin. Da brauchen die nicht, gell? Die hatten da sonst an dem Abend Wurst mitgebraten. Und dann hatten die, wir mussten dann rauf und morgens hat unser Ukrainer-Mädchen, die hat gemolken, die Kuh gemolken, die eine, die wir hatte, und kam mit der Milch rein. Ah, oh, hat er Milch, gell, und wollte, da hat meine Mutter gesagt, nee, wir müssen die abgeben, gell, das war Vorschrift. Also meine Mutter, die war ziemlich couragiert, wenn ich mir das überlege. Und dann hat der Boss von denen, der hat auch so klein Stift für Wohnzimmer, Bett gestanden. Und wir hatten die Waffen, die wir hatten, hier von meinem Bruder aus und meinem Vater aus, in den Rhein geschmissen vorher. Ja. Und das eine Gewehr hatten wir einfach nicht gefunden. Und dann hat der schön, der Boss vor dem Gewehr, das Gewehr hat hinter dem Bett in der Ecke gestanden und er hat die ganze Nacht dabei geschlafen. Gell. Und das war ja, also uns hat das amüsiert, dass wir Glück gehabt, gell, dass er das nicht, aber die waren, haben nichts kaputt gemacht, sind an nichts dran gegangen. Also die hatten sich durchaus gut benommen. Also
wie lange waren die da?
Die sind dann am nächsten Tag wieder weg.
Und wie haben Sie die amerikanischen Soldaten wahrgenommen? Ist Ihnen da etwas Besonderes, für Sie damals Ungewöhnliches in Erinnerung geblieben?
Also ich weiß, dass wir Kinder die erste Farbe hier gesehen hatten. Wir hatten noch nie eine Farbe hier gesehen und das erste Wort, was wir gelernt haben, also Gamm, Kaugummi. Gell?
Ja, ja, hat die mitgebracht.
Und die waren auch nicht wie Feinde, also ganz sicher nicht. Also ich habe die nicht in schlechterer Erinnerung.
Das ist ja interessant. In unseren Tagebuchauszügen ist dieses Erlebnis nämlich nicht derart ausführlich zu finden. Hier berichtet Frau Ahrens nur davon, dass die ersten Panzer bereits am 9. März in Kesselheim einrollten, also fast 2 Wochen vor dem Einmarsch in Koblenz, dass ein paar Soldaten am Ortseingang postiert waren und dass sie dann aber auch wieder verschwunden sind. Also im Prinzip, dass man gar nicht so viel Militär gesehen hat. Erinnern sich denn deine Großeltern auch noch an dieses außergewöhnliche, ja auch beängstigende Ereignis?
Nicht direkt, bei ihnen haben die Soldaten nicht übernachtet, aber mein Großvater konnte das bestätigen.
Die sind rundgefahren hier und haben geguckt, wo kein Soldat war und sind dann abgehauen. Also, da kamen hier noch ein paar Streife und hier kamen die Franzosen, die haben das hier übernommen. Das war ja französisches Gebiet da hier.
Und sie wussten noch, dass man auch und gerade am Ende des Kriegs oft bei Fliegeralarm in bestimmte Keller im Dorf musste und die Lage lange Zeit nicht richtig einschätzen konnte.
Hier im Rhein haben wir 2 Schiffe gelegen, versenkt. Hier kommen wir kaum noch ein Schiff vorbei. Die sind auch bombardiert worden.
Hier im Rhein sind ganz viele Bomben gefallen. Wir waren hier bei Eifles, früher die Wirtschaft, ja. Die hatten einen Keller und da ist hier das ganze Unterdorf. Die ist dahin, wenn Alarm war. Und dann haben wir dann in dem Keller gesessen und haben dann gehört und gemerkt, wie die Bomben in den Rhein gefallen sind. Also.
Hier in Kesselheim sind auch Bomben gefallen, und, aber hielt sich Schwein in den Fensterscheiben und so was. Das waren wir ja gewöhnt, dass die kaputt gingen.
Hat man denn mitgekriegt, wie die Situation in Koblenz, hat einen das überhaupt interessiert? Also wie das in der Stadt war, weil da war ja alles
da
kaputt.
Da kam man ja gar nicht mehr hin.
Nee, da war man auch nicht
mehr. Da war ja auch kein, nichts mehr mit Radio, nichts mehr mit, also Rundfunk, nichts mehr mit Zeitung. Es ist ja einfach alles zusammengebrochen. Gell? Und die Gerüchte, die hatten Hochzeit.
Sowas können wir uns heute kaum noch vorstellen.
Nein, und bei Frau Ahrens kam noch die Angst um ihren Mann und um ihren Sohn hinzu, die sie auch in ihrem Tagebuch festhielt. Vor allem Erich Ahrens, Frau Leibergers älterer Bruder, war erst im Herbst 1944 zur Waffen-SS eingezogen worden, Anfang 1945 dann sogar noch mal kurz zu Hause und anschließend dann doch an den letzten Gefechten um Berlin beteiligt. Er geriet in russische Kriegsgefangenschaft und sein Schicksal nimmt breiten Raum im Tagebuch ein.
Das war so gewesen, im März ist er noch weg und zur SS gezogen und kam in die Endkämpfe von Berlin. Und da kam er auch in russische Gefangenschaft. Und von daher kam er auch nach Sibirien und war da die 4 Jahre.
Also ihre Mutter hat ganz lang keine Nachricht von ihrem Sohn erhalten. Das muss wirklich schwierig für sie gewesen sein.
Das war schlimm. Die Frau hat gelitten. Die Frau war krank gewesen von Sorge und nicht wieso, ob er noch lebt und wenn er lebt, wie es ihm geht und alles.
Das wusste offensichtlich auch ihr vermisster Bruder selbst, denn er hat auf einer Postkarte aus Sibirien an ihre Mutter ein Gedicht dazu geschrieben.
Das war, nachdem er die erste Post von der Heimat gekriegt hat. Das war die Antwort darauf.
Und Katrin, stell dir vor, sie weiß sogar heute noch, wie es ging, obwohl die Postkarte nicht mehr in ihrem Besitz ist.
Immer wieder halte ich den Brief in Händen und lese still beglückt die lieben Zeilen, die mir die Ruhe bringen, die mir Freude spenden und tief im Herzen 1000 Wunden heilen. Ich seh dich, Mutter, fühl dein banges Sorgen und manchmal stehst du dann vor meinem Bild. Ich weiß, dass dein Gebet am Abend und am Morgen mir, deinem fernen Jungen, gilt. Ich höre den Rhein mit seinem tiefen Rauschen, hör Wellenklang, spür Duftgefledersüße. Immerzu könnt ich dem Strome lauschen, wenn ich im wachen Träumen meine Augen schließe. Immer noch halte ich den Brief in Händen und schau zur Sonne, die im Westen singt. Ich will ihr täglich viele Grüße senden, die sie dann treu zu euch hinüberbringt.
Von diesem quälenden Warten auf Nachrichten und Gewissheit waren ja die meisten Familien betroffen, sodass man nur erahnen kann, wie lange sich das Kriegsende für den einzelnen Angehörigen hinziehen konnte. Während Katharina Ahrens Mann im Frühjahr 1946 aus britischer Gefangenschaft heimkehrte, musste die Familie noch bis Weihnachten 1949 auf Erich Ahrens warten.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass Mutter und Tochter in dieser Zeit für sich selbst verantwortlich waren. Das heißt in unserem Fall für die Bewirtschaftung der eigenen Felder, was eine körperlich sehr zehrende Aufgabe war. Frau Ahrens berichtet in ihrem Tagebuch von dieser Arbeit, aber auch von Plünderungen, Tauschgeschäften und der Lebensmittelsituation in den ersten Tagen nach Kriegsende. Ihre Tochter hat sich ebenfalls daran erinnert.
Ach, das war ja ein Kapitel für sich, die all kamen. Und Hamster kamen. Vor allen Dingen Bendorfer. Bendorfer und Neundorfer, Lützeler aus der Stadt, aus Fallenda. Also die also von weit her kamen und für Gemüse. Gell? Und die ist so viel weggegeben worden, so, also geholfen worden, das muss ich sagen. Also hier daheim ganz sicher.
Frau Leiberger selbst musste bei der Ernte helfen, erinnert sich noch daran, wie sie mit einem schweren Pflug gefahren ist und auch, wie sie gute Tauschgeschäfte machen konnte.
Das ist ja auch ein Kapitel gewesen, der Tausche am Schiff, gell? Die Schiffe, die hier geankert haben. Und ich war mal geschickt worden, Kirscheflöge. Schattenmorelle. Und zwar, wo der Friedhof ist, ein Stück nach dem Fußballplatz zu. Und hat so drei Viertelkorb, hatte ich voll. Bin am Rhein vorbei und in der Höhe von der Turnhalle, da hat ein holländisches Schiff geankert. Ja, und das war ja in Fleisch und Blut übergegangen. Hab da was zu tauschen. Briketts, gell, Kohle. Ne, hatten sie alle nicht. Ich hab da mit meinem Korb gestanden. Und dann habe ich ja, was ich hätte, Kaffee hätten sie. Oh, Kaffee, Mensch, Kaffee. Meine Oma, meine Mutter, gell, meine Tante. Und ja, ich hätte Kirsche, Schattenmorelle. Da ist der Schiffmann, der Eigner, der ist gekommen mit dem Narren, hat mich eingeladen, mit aufs Schiff geholt, mein Kirsche ausgeräumt und mir Pfund Kaffee gegeben. Ich war eine ganze Woche, die King schlechthin. Ich wurde richtig gefeiert, gell? Und ich bin nicht heimfahren gegangen, kann ich das machen? Ich habe es einfach gemacht. Und ich weiß, dass das eine Sensation war.
Frau Ahrens schreibt in ihrem Tagebuch auch:
Am tollsten ging es an der Bahn zu. Dort standen zwischen Bombentrichtern und völlig zerstörten Wagen eine ganze Anzahl von Wagen mit kostbaren Ladungen.
Ja, das war für die Zeit, war das kostbar. Da war auch Möbel. Genau. Und da hatten sich manche die Aussteuer für ihre Töchter zusammengesucht. Nee, also ich kam immer bei allem zu spät. Auch im Pionierpark, der wurde ja auch geplündert.
Mein Opa war bei der Bahn als Achtjähriger übrigens nicht zu spät.
Und ein Onkel, der war Lokomotivführer, war nachts um 1 Uhr, haben wir die Briketts da rausgeworfen. Hat er die rausgeworfen, mir hat's aufgekauft.
Ja, und die sind extra langsamer gefahren.
Ja, der ist fast stehen geblieben.
Genau.
Weißt du, da oben, da bin ich ein riesengroßes Gefangenenlager. Da waren wir hin, hatte Brot und zu essen in der Tasche. Und haben denen da über den Zaun geworfen. Da waren wir wie oft hin, oben an der Bahn, da ist, wo die Bahn drüber geht. Da war das Lager.
Das ist sehr interessant. Frau Ahrens berichtet auch von den Lagern und davon, dass sie ihre Tochter dort mit Lebensmitteln hingeschickt hat.
Ja, sie schreibt am 20. Mai 1945.
Hier rundum sind viele Gefangenenlager und was man davon hört, lässt einen Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen. Hunger. Hunger und nochmals Hunger. Irmgard war heute zweimal hingefahren mit Brot und Kaffee. Die Bevölkerung schafft hin, was sie entbehren kann.
Sie haben den Gefangenen also geholfen.
Ja, ja,
ja.
Und die haben da gestanden und gewartet, gell, und geschnappt. Ich hab ja dann so über den Zaun, ja, da war ich nicht allein, da hat mir geholfen, ist klar, gell, aber ja, das war Zeiten gewesen. Aber ich muss sagen, man hat das alles so, also mir ging es so genommen, wie es so kam. Und ja, so viel Erinnerungen, so viel Geschichte.
Und wir sind wirklich sehr froh, dass die Geschichte und die Erinnerungen nicht nur der Familie Ahrens aus Kesselheim, sondern auch anderer Menschen aus Koblenz Teil der städtischen Überlieferung sind. Denn die sind gegenwärtig wohl aktueller und wichtiger denn je.
Da hast du recht. Und die Stadt hat dazu eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Koblenz erinnert, 80 Jahre Kriegsende ins Leben gerufen. Wir freuen uns, wenn wir als Stadtarchiv dazu beitragen können. Den Link zum Veranstaltungsprogramm findet ihr in den Shownotes. Und hier könnt ihr auch die virtuelle Ausstellung aufrufen und die besagten Tagebuchauszüge und andere Zeitzeugenberichte nachlesen.
Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende der aktuellen Episode von Hinterher weiß man immer mehr, dem Podcast des Koblenzer Stadtarchivs für stadtgeschichtliche und archivische Einblicke.
Wir, Katrin Schmude und Katharina Thielen, verabschieden uns und hoffen, dass ihr nun mehr wisst als vorher.
Für Anregungen und Rückmeldungen jeglicher Art schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem immer über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.